Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Wir heißen alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. In dieser Morgenstunde, alle, die wir hier versammelt sind, sind uns wirklich herzlich willkommen. Und auch die, die sich schon online geschaltet haben, heißen wir in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Übertragung herzlich willkommen. Und möge der Herr überall dort, wo sein Wort hinkommt, das ausrichten, wozu er es sendet. An jedem Einzelnen, wo er sich befindet und jeder, der sein Wort annimmt, dass er dann zu der Überzeugung kommt, dass er dabei sein wird. Wenn der Herr wiederkommt, dass wir wirklich mit ihm aufgenommen werden können in seine Herrlichkeit. Grüße sind abzugeben in vielfältiger Weise. Wir bekommen einige Informationen aus der ganzen Welt. Die Brüder und Schwestern, die sich uns angeschlossen haben, die sich mit uns verbunden fühlen, die lassen alle, die ganze Gemeinde herzlich grüßen. Und so senden wir auch von hier aus die herzlichsten Grüße überall dorthin, wo wir gehört werden. Im Speziellen lassen grüßen Erich und Helene Schlag, die sind nicht allzu weit von hier. Der Bruder ist gehandicapt, aber sie glauben dem Worte, sie halten daran fest. Und das ist ja wohl das Wichtigste, dass wir uns von nichts abhalten lassen, sondern wirklich die Wahrheit haben und hören und auch angenommen haben. Im Besonderen möchte ich noch kurz auf die Lieder, die wir als Chor gesungen haben. Das letzte Lied heißt in der dritten Strophe, nur der kann das himmlische Loblied mitsingen, der Gnade gefunden bei Gott, der durch Glauben an Jesus als seinen Erlöser befreit ist von Sünde und Tod. Und dann, o herrliches Loblied, dort oben am Thron, wenn Himmel und Erde Lob singen dem Sohn. Das ist es doch, was auch für uns gilt. Immer jeder, der den Herrn angenommen hat, sich ihm angeschlossen hat, dem er Gnade gegeben hat, der darf auch das Wort, so wie wir es heute hören, in der Klarheit und in der Wahrheit annehmen und auch glauben. Das eine Lied, herrlich klingt der Name Jesu über Meer und über Land. In dem großen Namen Jesus Trost und Ruhe ich hier fand. Wir brauchen Trost und Ruhe. In dieser Welt ist viel Unruhe, das wissen wir, müssen wir nicht drauf eingehen. Durch den Namen, und das war mir wichtig, es noch einmal zu wiederholen, durch den Namen weicht die Bosheit, Hass und Neid verschwinden dann. Das darf nicht sein, wenn wir wiedergeboren sind. Hass und Neid und Bosheit, nein. Den Gefangenen gibt er Freiheit, preis dem teuren Gotteslamm. Und das ist es, wo wir wirklich sagen können, wo wir alle sagen können, ja, mir ist Befreiung zuteil geworden. Ich darf ein Kind Gottes sein. Der Herr möge uns in dieser Morgenstunde segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Und auch das, was wir noch zu hören bekommen, dass es uns auferbaut, dass es uns tröstet, dass es unseren Glauben stärkt. Wir wollen dennoch gemeinsam noch ein Lied anstimmen, und zwar das Lied Nummer 20. Das Lied Nummer 20, fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. allein, niemals allein. Denn er hat die Verheißung gegeben, ich werde bei euch bleiben bis an der Weltende. Und wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir auch das Ziel, das vor uns ist, auch erreichen. Wir wissen nicht durch unsere eigene Kraft, durch Wollen und durch Werke, sondern durch seine Gnade und mit seiner Kraft. Solange wir im Worte bleiben, solange uns dieses kostbare und heilige und wahre Wort Gottes als Richtschnur bleibt, ist, dann sind wir auf dem richtigen Wege und der Herr wird uns wirklich zu sich nehmen. Ich bin davon überzeugt. Und seid ihr es wirklich auch? Denn das muss in uns lebendig sein, dass wir Erlöste sind, dass wir Befreite sind. Los von den Sünden, von dem Unglauben, von dem Sünde des Unglaubens. Alles andere sind Fehler, da fehlen wir hier und da. Und über die sieht unser Herr doch hinweg. Er vergibt sie uns. Wir sind wirklich, es sind keine leeren Worte oder Tröstungen oder irgendwelche in die Zukunft geschauten Dinge. Nein, wir sind zuversichtlich, dass der Herr wirklich bald kommt. Lasst uns noch ein Lied singen, Lied 27. Ist zwar, dass Jesus starb für mich und büßte meine Schuld. Und im Chorus, ihr Lieben, öffnet eure Herzen, dankt dem Herrn und singt es aus tiefem Herzen mit. Bitteschön. So möge es sein und nicht nur, dass wir es gesungen haben, sondern dass es Wirklichkeit in uns ist, dass wir das, was am Kreuz geschehen ist, für uns, ein jeder persönlich annimmt und nicht denken, ja, für mich ist nichts da. Doch, es ist da. Heute noch spricht dieses Blut für uns. Denn wir stehen unter dem Schutz seines Blutes. So wie Israel, als sie ausgezogen sind und das Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle gebracht haben und der Würgeengel vorbeigehen musste. So stehen wir unter dem Schutz seines kostbaren vergossenen Blutes am Kreuz auf Golgatha. Und der Feind, der Würgeengel, hat kein Anrecht an uns. Er muss an uns vorbeigehen. Und das darf und muss in uns fest verankert sein. Dass der Feind uns, ja, der wird uns Angst machen. Das ist so in dieser Welt. Aber wir haben doch eine Zuversicht. Wir können doch immer sagen, ja, schrei du rum. Ich weiß, wo mein Ruhplatz ist. Ich weiß, wo ich geborgen bin. Und das ist unter dem Schutz seines Blutes. Er führt und leitet uns durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Ich möchte uns Psalm 27 einige Verse lesen. Psalm 27, hier heißt es als Überschrift, freudige Zuversicht auf den Herrn und bitte um seinen weiteren Schutz. Auch wir sind darauf angewiesen, auf seinen Schutz. Und wir dürfen freudige Zuversicht haben auf den Herrn. So heißt es dann hier, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Schutzwehr. Vor wem sollte mir bangen? Wenn Übeltäter gegen mich anstürmen, mich zu zerfleischen, meine Widersacher und Feinde, sie straucheln und fallen. Mag ein Heer sich gegen uns lagern, mein Herz ist ohne Furcht. Mag Krieg sich gegen mich erheben, trotzdem bleibe ich getrost. Nur eins erbitte ich vom Herrn, danach trage ich Verlangen, dass ich weilen möge im Hause des Herrn mein ganzes Leben hindurch, um anzuschauen die Huld des Herrn und der Andacht mich hingeben in seinem Tempel. Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tage des Unheils, beschirmt mich im Schirm seines Zeltes, hebt hoch mich auf einen Felsen empor. So wird sich denn mein Haupt erheben über meine Feinde ringsum und opfern will ich in seinem Zelte Schlachtopfer mit Jubelschall, will singen und spielen dem Herrn. Auch wir sind dazu aufgefordert, ihm den Dank und die Ehre darzubringen, ihn zu suchen, dass wir wirklich über unsere Feinde wollen wir uns nicht erheben. Es ist eher uns danach, dass die Feinde den Herrn annehmen, dass sie erkennen, dass es auch für sie eine Rettung gibt. Nein, opfern will ich mit Jubelschall. Und wie sieht das Opfer aus, das wir ihm bringen sollen? Das Lobopfer unserer Lippen, dass sie ihm wirklich den Dank und die Ehre bringen. Höre mich, Herr, laut rufe ich zu dir. Ach, sei mir gnädig, erhöre mich. Mein Herz hält dein Gebot dir vor. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich, o Herr, dein Angesicht. Und auch wir heute, das ist eine Aufforderung für uns. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Und dann können wir sagen, darum suche ich, o Herr, dein Angesicht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise nicht ab deinen Knecht im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn Vater und Mutter mich verlassen, so nimmt der Herr doch mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und führe mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Dränger, denn Lügenzungen sind gegen mich aufgetreten und schnauben Gewalttat gegen mich. Gottlob, Gottlob, ich bin gewiss, die Güte des Herrn zu schauen im Lande der Lebenden. Harre des Herrn, sei getrost und dein Herz sei unverzagt. Ja, harre des Herrn. Auch das ist ein Aufruf, eine Aufforderung für uns, auf den Herrn zu harren und auf ihn zu vertrauen. Und er wird, ja, David hat es gesagt, der Feind geht mich an. Auch wir werden angefeindet von der einen oder anderen Sache. Doch unser Vertrauen und unser Glauben geht an unseren Herrn. Gottlob, ich bin gewiss, die Güte des Herrn zu schauen im Lande der Lebenden. Harre des Herrn, sei getrost und dein Herz sei unverzagt. Ja, harre des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, Dank sei dir für deine Gnade, für deine Treue, schon für das, was wir in den Liedern zum Ausdruck haben bringen können, dass es unsere Herzen getröstet hat, dass es uns auferbaut hat. Und auch was wir in diesem Psalm gelesen haben, dass David sich auf dich verlassen hat, so dürfen auch wir uns auf dich verlassen, denn du bist unser Schutz und unser Schild. Und ich bitte dich, tröste einen jeden, der hier anwesend ist und überall dort, wo sich zugeschaltet worden sind, wo Trost notwendig ist, dass du tröstest durch dein Wort und wo Heilung notwendig ist, dass du auch dort heilst und wo Befreiung nötig ist, dass Befreiung stattfindet zu deines Namens Ehre. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen und in der Gewissheit, dass du uns erhörst. Gepriesen sei dein heiliger Name in Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen.
Wie dankbar sind wir Gott jedes Mal, wenn wir unter den Schall des Wortes kommen und hören, was er uns zu sagen hat und uns neu segnen lassen können. Bruder Russ sagte, ich sollte sagen, was auf meinem Herzen ist. Das ist eine schwere Sache. Auf meinem Herzen ist es, da ist ein Schrei, dass wir vom Himmel hören würden. Ein Schrei, dass Gott zu seinem Recht kommt. Ein Schrei, dass er zu wirken beginnt. Und wir ihm zur Verfügung stehen könnten. Als das Wort gelesen wurde, haben wir ja alle begriffen, wie schwierig der Text war, der hier ausgesprochen wurde. Und gerade die Juden, die ja ohnehin große Mühe hatten mit allem, ihnen wurde gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und so irdisch, wie sie gesonnen waren, haben sie sich die Sache lebhaft vorgestellt. Ja, richtig dort sein Fleisch, ein wenig verteilt. Und jeder nimmt dann so ein bisschen zu sich, das Blut vielleicht auch ein wenig aufgeteilt. Aber hier liegt der Punkt. Und zwar in Vers 63. Der Geist ist es, der das Leben schafft. Das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. In diesen Worten musste der göttliche Sinn verstanden werden. Da nützten keine irdischen Gedanken, sondern da musste göttliches Denken dem göttlichen Worte folgen, um zu wissen, was der Herr wirklich meinte. Er hat seinen Leib hingegeben und sein Blut vergossen, um eine Gemeinde zu erlösen, die Anteil an ihm bekommen hat. Und so wie er ja in die Menschheit gekommen ist, so hat er uns dadurch die Möglichkeit gegeben, zurückversetzt zu werden in den göttlichen Stand, wie wir es ja betrachtet haben. Er sagte, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er ewig leben. Der Anteil an ihm, nicht nur gedanklich oder lehrmäßig, sondern durch ein Erlebnis, durch eine Erfahrung mit Gott. Und wir haben es immer wieder gesagt, Gott ist erfahrbar. Gott kann erlebt werden, auch in diesen Tagen. Wir haben einen Zugang zum Worte Gottes bekommen, indem der Geist uns das Wort aufgeschlossen und lebendig gemacht hat. Natürlich, wären wir ungläubig gewesen damals, dann hätten wir so reagiert, wie die Juden es damals auch taten. Für sie war es einfach ärgerlich, es war ein Anstoß, aber für die Gläubigen war es kein Anstoß. Sie blieben beim Herrn und speziell die 12, denn sie wurden ja gefragt, wollt auch ihr von mir gehen? Und da kam ja diese gewaltige Antwort, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der Heilige Gottes bist. Das war die Antwort derer, die keinen Anstoß genommen haben. Ob sie das verstanden haben, lassen wir offen. Aber sie blieben beim Herrn, ob sie verstehen oder nicht. Sie blieben beim Herrn. Das Gleiche dürfen auch wir bezeugen. Wir haben manches im Laufe der Jahre gehört, gelesen und haben es nicht verstanden. Aber wir sind beim Herrn geblieben. Wir gingen nicht hinter uns, sondern wir blieben beim Herrn und folgten ihm Schritt für Schritt, von Klarheit zu Klarheit und von Wahrheit zu Wahrheit, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und so wird das auch weitergehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. In diesem Zusammenhang, weil es hier auch darum geht, dass er sein Leben hingegeben hat, denke ich an das, was im Hebräerbrief steht. Ich glaube, es ist im 13. Kapitel. Na, Moment mal. Hebräer 12 zunächst mal. Nein, doch 13, natürlich 13. Hebräer 13, und zwar von Vers, nehmen wir es doch mal jetzt von Vers 7. Bleibt eurer Führer eingedenk oder Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Betrachtet immer wieder den Ausgang ihres Wandels und nehmt ihren Glauben zum Vorbild. Der Glaube der Männer Gottes war eine lebendige Offenbarung. Sie haben das Wort gehört, es durch Inspiration empfangen, und so wie bei uns der Glaube aus der Predigt kommt, so kam in sie der Glaube hinein, als sie das Wort empfangen haben. Und wenn im Judabrief geschrieben steht, dass wir für den Glauben kämpfen sollen, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist, dann ist das so zu verstehen. Judah, Vers 3. Geliebte, es ist mein Herzenswunsch, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben. Fühle mich gedrungen, in meiner Zuschrift die Mahnung an euch zu richten, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Der Glaube ist denen anvertraut worden, die das nicht anzweifeln, was Gott geredet hat. Ein Mensch, der zweifelt, glaubt nicht. Und wer glaubt, zweifelt nicht. Auch wenn wir, wie schon eben gesagt, manches nicht ganz oder nicht gleich verstehen, aber wir glauben, dass es wahr ist. Wir glauben, dass es stimmt, weil Gott es gesagt hat und weil es im Worte steht. Wir sollen uns also den Glauben derer zum Vorbild nehmen, die ausgeharrt haben und dann natürlich auch ihre Belohnung bekommen haben. Dann heißt es hier in Vers 8, sehr bekannt, Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremdartige Lehren fortreißen, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, mit denen sich zu befassen, noch niemandem Nutzen gebracht hat. Wir besitzen einen Opferaltar, von dem zu essen, die kein Recht haben, welche dem Zelt obliegen, der Stiftshütte, dem äußeren Teil. Denn von den Tieren, deren Blut zur Sühnung der Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum hineingebracht wird, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttores gelitten. So wollen wir denn zu ihm vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige. So wollen wir also durch ihn Gott allezeit ein Lobopfer darbringen. Das heißt, die Frucht unserer Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir von Gott gesegnet, gerettet und begnadigt wurden, dann kommt Dankbarkeit in unseren Herzen auf und wir bringen das Lobopfer, das Dankopfer unserer Lippen Gott dar. Und es heißt, wer mich preiset, dem werde ich zeigen den Weg des Heils. Es gibt gewisse Richtlinien im Worte Gottes. Und auch das hier ist eine solche Richtlinie. Gott für das zu danken, was er an uns getan hat. Jesus, unser Herr, ist außerhalb des Stadttores hinausgegangen, hat gelitten, hat das Kreuz getragen, hat sein Blut vergossen, um sich ein Volk zu reinigen und zu heiligen, das zu guten Werken tüchtig sei. Von selber sind wir es nicht, aber durch seine Gnade sind wir es geworden. Und auch dafür wollen wir Gott von Herzen danken. Ich habe noch ein Wort, das dazu passt, und zwar aus Hebräer, dem 11. Kapitel, Vers 24. Und dann hätte ich gern gewusst, ob wir Fragen haben, auf die wir dann gleich eingehen können. Es ist ja Bibelstunde heute Abend. Hebräer, Kapitel 11, von Vers 24. Durch Glauben verschmähte es Mose, als er herangewachsen war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Lieber wollte er mit dem Volke Gottes Drangsale erleiden, als einen vorübergehenden Genuss von der Sünde zu haben. Er achtete die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Es kommt immer darauf an, worauf wir unser Augenmerk richten. Wenn wir die Zielsetzung vor Augen haben und wissen, welch eine Belohnung unser in der Herrlichkeit wartet und was damit für die Ewigkeit verbunden ist, dann können wir die Dinge rechts und links stehen lassen und die besten und größten Angebote ausschlagen, wenn sie dazu angetan wären, uns von dem Wege abzubringen und wir das Ziel nicht erreichen würden. Mose bekam ein ganz gewaltiges Angebot. Das heißt hier, durch Glauben verschmähte es Mose, als er herangewachsen war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er hätte eine ganz feine Stellung gehabt. Großer Mann, viel Einfluss und so weiter. Als nächstes vielleicht auf dem Thron gesessen. Aber das alles hat ihm gar nichts bedeutet. Im Gegenteil, er hat es verachtet. Er hat es verachtet. Und die Begründung wird ja auch gegeben. Lieber wollte er mit dem Volke Gottes Drangsale erleiden. Teures Herz, wenn du dich entschieden hast, dem Herrn zu folgen, dann kann es sogar passieren, dass große Angebote kommen, hier und da. Aber wenn sie dazu angetan sind, uns von dem Ziele abzubringen, dann lass sie rechts und links stehen und bleibe auf dem Wege, der in das ewige Leben führt. Lieber wollte er mit dem Volke Gottes Drangsale erleiden. Ist das auch deine und meine Einstellung? Ja, das ist unsere Einstellung. Wir möchten die gesamte Verachtung, die das Volk Gottes zu tragen hat, um des Wortes und des Namens Jesu willen auf uns nehmen. Und warum? Weil wir das Ziel vor Augen haben. Und da kann kommen, was will. Wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, was uns am Ende des Weges erwartet. Wir haben ja vorhin schon vom Glauben gelesen und auch kurz darauf Bezug genommen. Hier wird ja ungefähr 20 Mal in einem Kapitel, nämlich in Hebräer 11, vom Glauben gesprochen. Und was durch den Glauben möglich wurde. Und wer waren die Menschen, die glaubten? Es waren Menschen, die Gott angesprochen, die Gott gerufen und mit denen Gott etwas vorhatte. Sie glaubten zu ihrer Zeit und haben damit ihr Zeugnis gegeben, dass sie auf der Seite Gottes stehen und bereit sind, die Schmach zu tragen. Aber höret, Christus war damals ja noch gar nicht geboren. Steht hier erst in Lukas 2. Euch ist heute Christus geboren. Welcher ist der Herr in der Stadt Davids? Zur Zeit Moses war Christus ja noch gar nicht geboren. Und es heißt hier, er achtete die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Oh, die Propheten waren Seher. Sie sahen im Geiste, was kommen würde. Sie wussten, der Messias wird kommen. Welcher ist Christus, der Herr? Und schon damals waren sie ein Teil des Wortes, das dann schlussendlich Fleisch wurde und hier auf Erden kundgetan worden ist. All die Männer Gottes, all die Propheten haben zu ihrer Zeit einen Teil des göttlichen Heilsratschlusses dargelegt und ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selber dienen, sondern uns, die wir die Seligkeit ererben würden. So steht's geschrieben. Kein Prophet diente sich selber. Erstens dienten sie Gott und dann dem Volke Gottes, um den gesamten Heilsplan schon darzulegen und kundzutun. Er achtete die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Ich kann mir vorstellen, was so in Matthäus 17 beschrieben wird. Da besteigt der Herr mit drei seiner Jünger den Verklärungsberg und plötzlich ist da Moses und Elia und sie sprechen miteinander über den Ausgang, den das Ganze da in Jerusalem nehmen würde. Wie mag es da dem Mose zumute gewesen sein? Vielleicht hat er da schon daran gedacht, dass es sich gelohnt hat, das irdische Angebot abzulehnen und das göttliche Angebot festzuhalten, denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Und dort auf dem Verklärungsberge, übrigens Elia ja auch, und alle übrigen Propheten. Sie haben dieser Welt den Rücken gekehrt, und wie die Heilige Schrift sagt, die Welt war ihrer nicht wert. Sie trugen den edlen Samen des Wortes Gottes, wurden gesteinigt, verfolgt, geschlagen, gemartert, gekreuzigt, und so weiter und so weiter. Und unser Herr spricht, wo wäre ein Prophet, den ihr nicht verfolgt habt, ein Gottgesandter, den ihr nicht gesteinigt hättet? Sie gingen dahin und Gott war mit ihnen. Wir könnten fragen, ja, wenn Gott mit ihnen war, warum mussten sie in Felshöhlen, in Ziegenfällen und so viele Leiden über sich ergehen lassen? Hier lese ich ja gerade. Wieder andere haben Verhöhnung und Geißelung, dazu noch Ketten und Kerker über sich ergehen lassen. Hebräer 11, 36, dann 37. Sie sind gesteinigt, gefoltert, zersägt und mit dem Henkerbeil hingerichtet worden, sind in Schaffellen, in Ziegenhäuten, unter Entbehrungen, Drangsalen, Misshandlungen, umhergezogen, sie, derer die Welt nicht wert war, haben in Einöden und Gebirgen, in Höhlen und Erdklüften umherirren müssen. Und diese alle denen doch durch den Glauben ihr Zeugnis zuteil geworden ist, haben die Erfüllung der Verheißung nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres zuvor ersehen hatte. Sie sollten nicht ohne uns zur Vollendung gelangen. Amen. Gott macht alles richtig, aber schaut, wie schwer die Wege derer waren, die Gott gerufen, die Gott gebraucht hat. Irgendein Liederdichter sagt's wohl so: Sollt ich auf Rosen gehen, während andere über Dornen gehen mussten? Wir wünschen uns rein menschlich einen direkt eleganten Weg, aber den gibt es nicht. Der Weg Gottes ist steil und dornig. Er ist schmal, aber er führt himmelwärts. Und wenn all diese Männer, die den göttlichen Samen des Wortes getragen haben, die Verhöhnung, die Verwerfung und alles über sich haben ergehen lassen müssen, sollen wir mit Anerkennung rechnen? Sollen wir etwa meinen, diese Welt wird eines Tages sagen, ja, das habt ihr aber fein gemacht. Das geht nicht. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Haben sie mich gehasst, werden sie auch euch hassen, denn der Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn es ihm so ergeht wie seinem Herrn, dann kann er zufrieden sein. Wollen wir bitte ja nicht darauf warten, in dieser Welt Anerkennung zu finden. Und das hat Bruder Brenhem als ein von Gott gesalbter Prophet so sehr tief und gut durchschaut. Er sagt es ja oft genug, jedes Mal, wenn nach einer geistlichen Erweckung die Sache abklingt, dann wird organisiert nach dem Muster der ersten Organisation. Und dann geht es um Anerkennung bei Staat, um Anerkennung in dieser Welt. Und was passiert dann? Dann verlieren wir den Blick für das Wichtigste. Dann sind wir darum besorgt, genau wie alle anderen auch, und schon gleiten wir ab. Gott wird dafür Sorge tragen, auch das hat Bruder Brenhem gesagt, dass aus dieser letzten Erweckung keine neue Denomination entsteht, sondern die Brautgemeinde in ihre Vollendung geführt wird. Und so wie der Bräutigam keine Anerkennung fand, so werden auch wir, wenn wir zur Braut gehören, keine Anerkennung finden. Aber so wie geschrieben steht, alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. So glauben wir es auch jetzt, dass alle, die zum ewigen Leben berufen oder verordnet sind, werden gläubig werden. Aber wir werden uns nicht ihnen anzupassen haben. Sie werden sich Gott und seinem Worte stellen müssen. Und da haben wir schon den Punkt, auf den es ankommt. Gott kann ja nicht in alle Richtungen gehen. Gott will, dass alle in seine Richtung gehen. Er möchte, dass wir sein Wort respektieren, dass wir es auf- und annehmen und dass wir ihm Recht geben und nicht widersprechen oder deuten, sondern einfach sagen, so hast du es gesagt und so stimmt es auch. Zurückkommend hier auf Hebräer Kapitel 11, Vers 26. Ein herrlicher Vers. Er achtete die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er hatte die Belohnung im Auge. Was sprach Gott zu Abraham? Dein Lohn wird sehr groß sein. Und warum? Weil er Gott geglaubt hat. Einfach Gott geglaubt hat. Er lachte zwar dabei, Abraham hat herzlich gelacht dabei, ihr wisst es alle. Ja, Abraham, als die Verheißung erklungen ist, ich weiß nicht, ob ich so auf Anhieb finden werde, aber Sarah hat ja auch einmal gelacht, in sich hineingelacht, das ist in Kapitel 18, aber in Kapitel 17, Vers 17 steht, da warf sich Abraham auf sein Angesicht nieder und lachte. Er lachte, was das Zeug hielt. Er lachte von ganzem Herzen. Ich habe in der Bibel gelesen, nicht in der Zeitung. Ich habe in der Bibel gelesen. 1. Mose 17, Vers 17. Da warf sich Abraham auf sein Angesicht nieder und lachte. Denn er dachte bei sich, einem 100-Jährigen soll noch ein Sohn geboren werden, und die 90-jährige Sarah soll noch Mutter werden? So sagte denn Abraham zu Gott, ach, möchte nur Ismael vor dir am Leben bleiben. Und ihr wisst ja, was Gott da gesagt hat. Hier in Kapitel 18, da war es Sarah, die lachte, und die hat dann noch gelogen obendrein. Und das war nicht gut. Da hätte der Herr auf der Stelle Gericht gehalten, wenn nicht die Verheißung bestanden hätte, die er Abraham gegeben hatte. Hier in 1. Mose 18, 13, da sagte der Herr zu Abraham, warum hat denn Sarah gelacht und denkt, sollte ich, alte Frau, wirklich noch Mutter werden können? Ist etwa für den Herrn irgendetwas unmöglich? Zu der genannten Zeit, übers Jahr, komme ich wieder zu dir, dann wird Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Manche lügen auch aus Furcht. Nicht alle lügen, weil es ihnen Spaß macht, sondern manche lügen auch aus Furcht. Und wie gesagt, hier war es nun so auch der Fall. Ich habe nicht gelacht, sagte sie, denn sie fürchteten sich. Er aber entgegnete, doch, du hast gelacht. Der Herr hat das nicht offen gelassen. Er ließ sie damit nicht durch, er hat sie korrigiert und hat gesagt, so war es. Wie gnädig ist doch unser Gott. Es steht, wo es Römer 4 oder Vers 3 oder Römer 3, Vers 4, Gott ist wahrhaftig, obwohl jeder Mensch ein Lügner ist. Und ihr wisst ja, ich habe es heute unseren lieben Geschwistern, Schwester Gute Kunst, und wir haben eine liebe neue Schwester hinzubekommen, die wurde heute hier getauft. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Gott segne dich, Gott segne euch alle. Und urplötzlich habe ich beim Tischgespräch gesagt, dass Maria die schlimmste Lüge ausgesprochen hat, die es je auf Erden gab. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was das so mit sich bringt, wenn man einen solchen Ausspruch macht. Aber das ist wahr. Ihr könnt es nachlesen, als der Herr Jesus mit 12 Jahren im Tempel zu Jerusalem geblieben war. Dann kommt sie zurück und sagt ganz aufgeregt, dein Vater und ich haben dich mit Macht und so weiter gesucht. Ganz aufgeregt gesucht. Damit hat sie die größte Lüge ausgesprochen und hat Josef als den Vater Jesu bezeichnet. Und ihr könnt euch vorstellen, warum dann der Herr eingegriffen hat und gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Sofort auf der Stelle korrigiert. Wenn ich das nochmal schreibe, dann steigt mir der Papst aufs Dach. Aber wie gesagt, die kriegen alle noch ihren Pfeffer und Salz kommt noch dazu. All die Dinge, die nicht richtig sind, die müssen mal einmal begradigt werden. Die Leute, ich weiß nicht, ob ihr das darf man keinem Menschen sagen. Aber im letzten Stern, auf Seite 216, da haben die den Witz der Woche geschrieben. Und ich sag's euch, es hat mich derart innerlich bewegt. Ihr wisst ja, was ein Witz ist. Sie geben das, aber da haben sie unseren Herrn mit hineingenommen. Und da musste ich schreiben, das ging nicht anders. Er lautet in etwas so, ein Jude wird Katholik und beschwert sich bei Gott, das heißt der Vater der jüdische Vater war entsetzt über seinen Sohn, der Katholik geworden ist und im jüdischen Glauben abgesagt hatte. Und in diesem hier dem Witz fast einen bösen Namen jetzt gegeben, weil ich innerlich aufgebracht bin. Und dann heißt es da drin, dass der liebe Gott gesagt hat, rege dich nicht auf, denn mein Sohn war auch Katholik. Und ihr könnt euch auch vorstellen, da ich weiß nicht, was ich da tun könnte. Und ich habe natürlich geschrieben, weiß nicht, ob es veröffentlicht werden wird. Aber die Menschen haben wirklich alles verloren, jede Gottesfurcht, alles und alles. Eins sage ich euch, weder Maria noch sonst jemand war Katholik. Es gab in den ersten 3 Jahrhunderten gar keine katholische Kirche. Es gab nur eine Christengemeinde in Rom, mehr nicht. Es gab Christengemeinden in Korinth, Ephesus und überall. Ja, ja, eines Tages, wie gesagt, steigen wir den Leuten aufs Dach und die uns. Aber Gott hat uns dazu bestimmt, am Ende der Tage diese beiden Säulen wie Simson noch einmal anzupacken. Zwischendurch malen wir mal mit der Mühle und die Leute bedauern uns alle, dass wir noch nicht weitergekommen sind, aber macht euch keine Sorgen. In uns schreit es bei Tag und bei Nacht. Herr, noch einmal, noch einmal, damit offenbar wird, dass du der wahre Gott bist und wir dein Volk. Doch, wir haben eine herrliche göttliche Botschaft, die gebracht werden muss. Und wie oft hat es Bruder Brenham gesagt, dass in den Zeiten der Reformation und der anderen Gemeindezeitalter sind doch viele Entenlose geblieben. Man hat doch die Dinge nicht so gesehen und verstehen können, wie das heute der Fall ist. Sogar der Prophet Daniel hat im 12. Kapitel im 4. Vers gesagt, oder Gott sprach zu ihm, versiegel das Buch bis zur Endzeit, dann werden es viele durchforschen. Und so wird die Erkenntnis zunehmen. Wir sind dankbar, dass wir in der Zeit leben dürfen, in der die Siegel geöffnet, in der Zeit, in der wirklich die Geheimnisse des Wortes und des Reiches Gottes und das Geheimnis Christi geoffenbart wurde, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen liegen. Einerseits verborgen, andererseits geoffenbart. Das ist wieder das Schöne. So ist es immer gewesen und so wird es bleiben. Die einen sehen, die anderen sehen es nicht. Die einen verstehen es, die anderen nicht. Die einen nehmen an, die anderen lehnen ab. Kommen wir noch ganz schnell und wahrscheinlich haben wir dann keine Fragen mehr. Vielleicht sind mehr beantwortet, als gestellt werden konnten. Es heißt hier weiter, durch den Glauben verließ er Ägypten, ohne Furcht vor dem Zorn des Königs, denn er wurde stark, als ob er den Unsichtbaren sähe. Auch das ist ein herrliches Wort. Hebräer 11, 27. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne Furcht vor dem Zorn des Königs, denn er wurde stark, als ob er den Unsichtbaren sähe. O, dass der Glaube uns gesalbte Augen schenke, dass auch wir begreifen, obwohl der Herr unserem Auge unsichtbar ist. Dennoch wissen wir, dass er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Ich werde euch nicht verlassen und nicht versäumen. Alles ist wieder Glaube, und das ist Glaube, der Offenbarung ist. Bruder Brenhem hat ja so oft gesagt, Glaube ist Offenbarung. Offenbarung über das, was Gott dem Glaubenden mitgeteilt und verheißen hat. Lebendige Offenbarung, Verbindung zu Gott durch sein Wort und den Geist und Offenbarung über das, was Gott verheißen hat. Und der Glaube nimmt es schon, als wäre es geschehen. Stell dich vor, Moses achtete die Schma Christi schon als einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Mose war es doch, der gesagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Wer nicht auf ihn hört, wird aus dem Volke ausgerottet werden. Dann war es nicht mehr Jesaja oder Jeremia. Dann war es der Gottprophet, das fleischgewordene Wort, wie geschrieben steht, Gott hat vor Zeiten auf mancherlei Weise zu den Vätern durch die Propheten gesprochen, am Ende der Tage in seinem Sohn. Da erkennen wir ganz klar, dass Gott die Antwort gab. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne Furcht vor dem Zorn des Königs, denn er wurde stark, als ob er den Unsichtbaren sähe. Durch Glauben hat er das Passa und die Besprengung mit dem Blute angeordnet, damit der Würgeengel die Erstgeburten der Israeliten nicht antaste. Wir merken schon, was Glaube ist. Glaube ist verbunden mit dem, was Gott sagt, und wer glaubt, setzt es in die Tat um. Gott sprach, jede Familie schlachte ein Lamm, und das Blut werde an die Türpfosten gestrichen, und sie taten im Glauben, was Gott gesagt hat. Und Gott stand dazu, der Würgeengel, dem ganzen Lande wütete, und Geschrei in allen Häusern, dass man's nicht aushalten konnte, und siehe da, in den Häusern der Israeliten war Ruhe und Frieden. Das Blut war an den Türpfosten und er sprach, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich schonend an dem Hause vorübergehen, denn da ist ein Erstgeborener und der ist unter dem Blute. Wir sind als Erstgeborene unter dem Blute des Lammes. Der Würgeengel mag toben, er möchte uns ja schier verschlingen. Geht umher wie ein brüllender Löwe, ich weiß nicht, wann der satt wird. Aber lasst ihn nur gehen. Eines Tages wird auch er nicht mehr da sein. Da werde ich mich auch freuen, wenn der gebunden wird und dann runtergeschmissen. Aber er hat seine Aufgabe zu erfüllen. Diesen Vers lese ich auch gern noch einmal. Durch Glauben hat er das Passa und die Besprengung mit dem Blute angeordnet, damit der Würgeengel die Erstgeburten der Israeliten nicht antaste. So hat es Gott gesagt. Und Mose gab den Befehl weiter, er und alle handelten danach, und siehe, es geschah ihnen nichts. Die Erstgeburt blieb unangetastet. Wenn ich das Blut sehe, dann werde ich schonend an euch vorübergehen. Durch Glauben sind sie durch das Rote Meer gezogen wie über trockenes Land. Ja, wenn Gott sagt, ich bringe euch von hier weg in das andere Land, und wenn das Meer im Wege steht, dann macht Gott einen Weg, wo gar kein Weg ist. Das müssen wir einfach so sagen. Unser Gott kommt nie in eine Verlegenheit. Er macht einen Weg auch da, wo gar kein Weg ist. Und bahnt seinem Volke diesen Weg. Aber es heißt ja durch Glauben. Durch Glauben sind sie durch das Rote Meer gezogen wie über trockenes Land. Als ich am Roten Meer war, habe ich schon an diese Stelle gedacht und mich gefragt, wo sie denn nun hier durchgezogen sind. Wie schön, dass man einfach weiß, es ist wahr, es stimmt. Erinnert ihr euch daran? Da kam ein ganz kluger Mann zu Bruder Brenham und sagte, weißt du was? Die sind doch überhaupt nicht durch das Rote Meer gezogen, sondern ganz am Ende durch das Schilfmeer. Da ging das Wasser nur bis an die Knie. Oh, sagt Bruder Brenham, dann sehe ich nicht ein Wunder, dann sehe ich zwei. Dass nämlich Gott mit so wenig Wasser die ganzen Heere des Pharaos versäuft hat. Ja, das ist nun einmal so. Das ist nun, der Glaube hat dann auch noch die Antwort auf die Zweifel der Ungläubigen. Stehen wir auf der Seite Gottes. Amen. Wir können doch gar nicht anders. Ich sage euch, wir sind mit Mose verbunden, mit allen Männern Gottes, mit allen Heiligen, die uns vorausgegangen ist. Und hätten wir in ihren Tagen gelebt, wären wir ganz nahe so hinter ihnen her marschiert, im Glauben, und hätten damit bezeugt, dass wir auf der Seite Gottes stehen. Durch Glauben sind sie durch das Rote Meer gezogen, wie über trockenes Land, während die Ägypter ertranken, als sie denselben Versuch machten. Gott hatte den Weg für sein Volk gebahnt, nicht für seine Feinde. Für sein Volk, für sein Volk. Und als die Feinde diesen gebahnten Weg beschritten haben, sind sie darauf umgekommen. Man könnte hier weiterlesen, durch Glauben geschah es, dass die Mauern Jericho einstürzten. Sagt das doch einem Ungläubigen, dass da siebenmal umhergezogen wird und am siebenten Tage siebenmal. Und dann wird in die Posaunen gestoßen und plötzlich fallen alle Mauern ein. Ja, die Ungläubigen haben doch solche Mühe zu glauben, stimmt's? Das ist die Not. Aber wir dürfen glauben. Wer war damals mit uns in Jericho, als wir die Reste der Mauern da gesehen haben? Das sind nur so ein paar Überreste der zusammengebrochenen Mauern Jerichos. Als sie einstürzten, nachdem man sieben Tage lang um sie herumgegangen war. Brüder und Schwestern, wir müssen hier jetzt noch den Höhepunkt erreichen, heute Abend. Was war's? Wie geschah's? Die göttliche Anordnung wurde erfüllt. Es wurde getan, was der Herr sagte, haargenau. Sechs Tage jemals einmal, am siebenten Tage siebenmal, und beim siebenten Mal, dann sollen die Priester und die Leviten und alles, was da so ist, jeder tue dann das, was ihm befohlen und auferlegt wurde. Was soll ich euch sagen? Der lebendige Gott braucht ihr nur vom Himmel runterzuschauen. Und es geschah, weil er es ausgesprochen hatte. Ein Wort Gottes kann nie gebrochen werden. Es kann nie zurückgenommen werden. Gott hat's gesagt. Und darin ruhte der Glaube. Und der Glaube zog die Tat nach sich und die Tat das Handeln Gottes. Und so sahen die Kinder Gottes, die Männer Gottes, das Volk Gottes, die Hand des Herrn. Wollen wir das einfach jetzt auch so im Glauben annehmen? Dass da, wo wir nach dem Wort und dem Befehl des Herrn handeln, kann Gott nicht anders als bestätigen, weil er es ja schon gesagt hat. Und er steht zu seinem Wort. Er fällt der Himmel, eh mich täuscht. Dein Wort, Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Er, der Herr, der all seine Knechte und Propheten früh und spät sandte, und wir uns, wie ja in Kapitel 12 so schön geschrieben steht, von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sehen, lasst uns Mut haben, vorwärts gehen und dem Herrn vertrauen, ihn darum bitten, uns Mut und Kraft zu schenken, den Glauben in die Tat umzusetzen, damit er ausführen und bestätigen kann, was er verheißen hat. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen. Auch mein Herz ist bewogen, dir zu danken, dich anzubeten, o du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist der lebendige Gott und nicht der Gott der Toten. Und wir suchen den Lebenden nicht bei den Toten. Du bist auferstanden. Du redest, du wirkst, du rettest, du heilst, du segnest. Herr, mach aus uns eine biblische Glaubensgemeinde. Menschen, die wissen, dass sie unter der Deckung des Blutes stehen. Gib uns das Siegel des Heiligen Geistes, Herr. Wir glauben dir und wir vertrauen dir. Habe Dank für die Heilige Schrift, für die herrlichen Zeugnisse darin. Habe Dank für den heutigen Abend. In Jesu Namen. Amen.